Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer im Internet, ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Sonntagspredigt. Auch wenn wir uns angesichts der Umstände nicht zum Gottesdienst versammeln können, ist unser Herr Jesus Christus doch gegenwärtig. Er ist jedem Einzelnen von uns nahe, besonders wenn wir sein Wort hören. Jesus ist nicht gebunden an Raum und Zeit, darum können wir gerade auch jetzt Gemeinschaft mit ihm haben. Die folgende Predigt stammt von Thomas Kinker. Vielen Dank an Thomas, dass er sie für uns aufgeschrieben hat. Ich werde sie nun vorlesen, damit ihr sie auch hören könnt. So arbeiten wir zusammen und unterstützen uns gegenseitig, damit ihr auch jetzt noch das Wort Gottes hören könnt. Ich wünsche euch beim Hören Gottes Gegenwart, dass er zu euch persönlich spricht und euch ermutigt. Es gibt Stellen in der Bibel, bei denen alle frommen Worte aufhören und unser Glaube auf seine Substanz geprüft wird. Stellen, wo wir uns fragen müssen, stimmt das in meinem Leben? Sehe ich das auch so, wie Gott es mir in seinem Wort sagt? Eine solche Stelle soll heute Morgen unser Thema sein. Sie steht in Römer 8. Unser Vers ist eine der wichtigsten Aussagen des Paulus überhaupt. Er lässt sich durch sein ganzes Leben und seine Arbeit verfolgen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich möchte diesen Vers unter dem Thema des heutigen Gottesdienstes betrachten. Der Sinn des Leidens. So oft stellen wir uns die Frage, wozu eigentlich? Warum muss dies oder jenes passieren? Oder warum gerade ich? So manches Mal ist diese Frage nach dem Warum kaum oder nicht beantwortbar, aber es gibt Trost im Leiden. Der erste Trost, alle Dinge dienen zu unserem Besten. Was ist unser Bestes? Das ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Ist damit irdisches Glück gemeint oder ein überirdischer Segen? Wahrscheinlich würde jeder es etwas anders definieren. Im Studium hatten wir eine Umfrage zu diesem Thema. Das Ergebnis war ein breites Spektrum an Antworten. Ich verstehe diese Stelle hier folgendermaßen. Zu unserem besten Dienen meint, dass alles, was uns widerfährt, uns auf unserem Weg zum Ziel unseres Lebens weiterbringt. Und unser Ziel ist es, Jesus so weit wie möglich ähnlich zu werden und bis zum Ende den Glauben an ihn zu halten und die Liebe zu ihm zu bewahren. Deshalb alles, was sich in unserem Leben ereignet, innerlich wie äußerlich, bringt uns Jesus näher, wenn wir entsprechend damit umgehen. Dienen uns nun wirklich alle Dinge zum Besten? Paulus scheint sich da sehr gewiss zu sein. Wir wissen aber, beginnt er diesen Vers, bei manchem, was mir begegnet, kann ich dies ja nachvollziehen. Wenn zum Beispiel eine Predigt voll in mein Leben einschlägt. Wenn ein Satz, den mir jemand sagt, so direkt vom Herrn zu kommen scheint, weil er genau passt. Weil das Leben als Christ einfach schön ist. Weil die stille Zeit, das Gebet, die Gemeindearbeit so offenkundig geisterfüllt sind, dass ich mich Jesus ganz nahe fühle. Dann ist das klar und offensichtlich, dass mir alles zum Besten dient, was mir begegnet und was ich erlebe. Aber nicht immer läuft mein und ihr Leben so. Da gibt es Situationen, wo das, was geschieht, zu Gottes großen Plänen gehört und wir es erst hinterher verstehen können. Josef erlebte einen solchen Fall. Seine Geschichte finden wir in 1. Mose 37 bis 50. Er war gerade 17 Jahre alt, als ihn seine eigenen Brüder verkaufen, um ihn, den Liebling des Vaters, los zu sein. In Ägypten ein kurzer Hoffnungsschimmer, als er sich hocharbeiten kann. Dann wird er schuldlos ins Gefängnis geworfen. Was mag wohl in ihm vorgegangen sein? Er konnte mit Sicherheit nicht verstehen, was Gott damit wohl wollte. Herr, warum nur? Und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Er kann dem Pharao dessen Traum deuten, wird als zweiter Mann im Staat über ganz Ägypten gesetzt und er darf auch erkennen, warum Gott dies alles mit ihm getan hat. Als eine Hungersnot in Kanaan ausbricht, wo seine Familie wohnt, kann er seinen Vater und seine Brüder mit deren Familien retten. Sie kommen zu ihm nach Ägypten. Wäre Josef nicht dahin verkauft worden, hätte er nicht im Gefängnis gelandet. Er hätte wohl kaum seine Familie retten können, wie wir in 1. Mose 45, Vers 7 lesen. Gott hat mich vorausgeschickt, damit er euch auf diese außergewöhnliche Weise erretten kann, sagt er zu seinen Brüdern. So konnte Josef im Nachhinein verstehen, wie Gott handelte und warum das Leid notwendig war. All dies fügt sich in Gottes Heilsgeschichte ein. So kommt Jakob mit seiner Familie nach Ägypten und daraus wird dann das Volk Israel. Da gibt es Situationen, die zu unserer Erziehung, zu unserer Umgestaltung in das Bild Jesu beitragen. Es ist manches Mal schwer, in Gottes Schule zu stehen. Es ist oft unverständlich, aber es ist wirksam und hilfreich. Und es ist absolut notwendig, dass wir verändert werden, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu, so zu werden, wie er ist. Denn dadurch kommen wir ihm näher. Unsere Gemeinschaft mit ihm wird enger, unser Leben erfüllter. Und wir werden schließlich bei ihm sein und unseren Lohn erhalten. Und darauf können wir uns freuen, auch wenn es jetzt oftmals mit Leid verbunden ist, es lohnt sich. Auch hier der eben erwähnte Josef ein gutes Beispiel. Zuerst war es ein Teenager, der Träume hat und sich darauf etwas einbildet. Ich werde der Größte sein, die ganze Familie wird sich vor mir verneigen. Nachdem er durch diesen langen Leidensweg gegangen ist, ist es ein ganz anderer Josef geworden, der das aus Gottes Hand nehmen konnte, was ihm geschehen war, weil er merkte, dass es ihm wirklich zum Besten gedient hatte. Denn es hatte ihn verändert, mehr zu dem Menschen gemacht, den Gott aus ihm machen wollte. Da gibt es Situationen, die wir erst im Nachhinein verstehen, wo wir Gott zuerst gar nicht begreifen können. Eine solche Situation erlebte ich im Frühjahr 1987. Da war ich unsterblich verliebt in eine junge Frau. Ich war gerade frisch zum Glauben gekommen. Sie half mir bei den ersten Glaubensschritten, wir verstanden uns sehr gut. Aber Liebe konnte von ihrer Seite nicht daraus werden. Ich verstand Gott nicht, ich war verzweifelt, enttäuscht, hadernd. Warum, Herr? Warum wird aus dieser Beziehung nichts? Es kam eine gemeinsame Freizeit, auf der wir Abschied voneinander nahmen, sich unsere Wege trennten. Und auf dieser Freizeit lernte ich meine jetzige Frau kennen. Jetzt im Nachhinein habe ich begriffen, warum aus dieser ersten Beziehung nichts werden konnte. Zum einen hatte der Herr eine andere Frau für mich vorgesehen. Zum anderen hat mich meine Frau viel mehr im Glauben gestärkt, hat mich mehr weitergebracht in meiner Gottesbeziehung, als es die andere Frau getan hätte. Sie geht heute nämlich leider, leider ganz andere Wege, fern von Jesus. So handelte Gott mit mir. Er gab mir die richtige Frau und diese brachte mich näher zu ihm, auch wenn ich zuerst so verzweifelt war und ihn nicht verstand. Da gibt es aber auch Dinge, die wir gar nicht verstehen, die uns gar nicht zum Besten dienen scheinen. Damit ist nicht so leicht fertig zu werden. Ich denke da an einen Todesfall vor einigen Jahren in der FEG hier in Bonn. Da stirbt ein junger Mann, ganz unerwartet, gerade 30. Da gibt es Situationen, die unsere Pläne durchkreuzen. Wir bekommen einen Arbeitsplatz nicht, obwohl wir sicher waren, dass das unser Weg sein soll. Die erhoffte Gehaltserhöhung bleibt aus. Der erhoffte Kinderwunsch bleibt aus. Oder gerade das Umgekehrte, eine unerwartete Schwangerschaft, mit der wir uns erst gar nicht anfreunden können. Nicht immer sind unsere Wege wirklich Gottes Wege. So manches Mal greift unser Herr auch ein, um uns vor Schlimmerem zu bewahren, um uns auf den rechten Weg zurückzubringen, um uns das zukommen zu lassen, was er für uns bereithält. Wir werden einmal staunen, wenn wir beim Herrn sind und sehen, wo er überall eingegriffen hat zu unserem Besten, während wir dachten, warum geht das denn jetzt schon wieder schief? Und oft scheint es auch so, als ob Gott Glück etwas anders definiert, als ich dies für mein Leben tue. Da ist der Alltag, der uns zum Besten dienen soll, oder? Nächte mit sehr wenig Schlaf wegen kranker Kinder. Der Bus, der mir vor der Nase wegfährt. Die Geschwister, die uns manchmal kränken, statt zu helfen. Oder die etwas ganz anders sehen als ich. Die Schwierigkeiten in der Ehe, die Arbeitslosigkeit, die droht oder die bereits eingetreten ist. All dies dient letztlich dazu, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Es kommt nur auf die rechte Sichtweise an, mit der wir dies alles betrachten, nämlich von Gott her. Er weiß, was gut ist für uns, was uns nützt, was wir brauchen, jeder Einzelne. Und er liebt mich. Seine liebende Hand ist über mir und lenkt mein Leben. Darauf darf ich setzen. Und das möchte ich im Auge behalten. Dies ist für mich der wesentliche Punkt geworden, wenn es um Leid in meinem Leben geht. Ich muss es im Vertrauen auf ihn annehmen. Ich kann noch so sehr gegen die jeweilige Situation rebellieren. Ich kann noch so sehr zu Gott schreien. Wenn er beschlossen hat, dass die jeweilige Last für mich dran ist, wird er mich durchtragen. Aber er wird sie nicht in jedem Fall wegnehmen. Es geht hier um Vertrauen zu Jesus, aber eben Vertrauen in der Praxis, nicht in der Theorie. Kann ich in jeder Situation das annehmen, was er auferlegt? Mich hat beeindruckt, welches Lied eine junge Witwe, auch vielleicht gerade 30, ausgesucht hat für die Trauerfeier für ihren Mann. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit, in deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Der zweite Trost im Leiden. Jesus leidet mit. Gott ist nicht immun gegen das Leid. Er ist nicht unbeteiligt. Schaut auch nicht teilnahmslos zu, wie die Menschen leiden. Das wird besonders an Jesu Leben hier auf der Erde deutlich. Wir lesen von ihm, dass ihm das Elend, das Leiden der Menschen so nahe ging, dass ihm die Tränen kamen, dass es ihn innerlich fast zu zerreißen schien. So sehr bewegt es ihn. Und er litt für uns, durchlebte all das, was ein Mensch nur erleiden kann, ganz besonders am Kreuz. In einem Schauspiel mit dem Titel »Das lange Schweigen« kommt dies gut zum Ausdruck. Am Ende der Zeit waren Milliarden von Menschen auf einer großen Ebene vor Gottes Thron versammelt. Die meisten fürchteten sich vor dem gleißenden Licht da vor ihm. Aber in einigen Gruppen weiter vorne wurden hitzige Debatten geführt. Sie klangen weder unterwürfig noch schambewusst, sondern eher militant. »Kann Gott uns überhaupt richten?« »Was weiß er denn schon vom Leiden?«, meinte eine junge Brünette schnippisch. Sie riss den Ärmel ihrer Bluse hoch, woraufhin eine eintätowierte Nummer aus einem Nazi-Konzentrationslager sichtbar wurde. »Was haben wir nicht alles erduldet? Furcht, Schläge, Folter, Tod!« Ein junger Mann in einer anderen Gruppe klappte seinen Kragen herunter. »Und was ist hiermit?«, rief er herausfordernd. Wobei er auf ein hässliches Strangulierungsmerkmal hinwies. Gelyncht! Nicht, weil ich etwas verbrochen hatte, sondern einfach, weil ich schwarz war. In einer anderen Gruppe blickte ein schwangeres Schulmädchen verdrossen vor sich hin. Wieso soll ich leiden? Murmelte sie. Es war schließlich nicht meine Schuld. Soweit das Auge reichte, waren hunderte solcher Gruppen auf der ganzen Ebene zu sehen. Jede von ihnen klagte Gott an für all das Böse und das unsägliche Leid, das er auf der Welt zugelassen habe. Er selbst hatte ja das Glück, im Himmel zu wohnen, inmitten von Schönheit und Licht, wo es weder Tränen noch Furcht gab, weder Hunger noch Hass. Was wusste Gott schon von alledem, was die Menschen auf dieser Erde erdulden mussten? Er lebte ja sicher und geborgen im Himmel. Jede Gruppe schickte nun einen Anführer vor, und zwar den aus ihrer Mitte, der am meisten gelitten hatte. Da waren ein Jude, ein junger Schwarzer, ein Atomopfer aus Hiroshima, ein durch Arthritis aufs furchtbarste Verkrüppelter, ein Kontergankind. Mitten auf der Ebene trafen sie sich und berieten, was zu tun sei. Schließlich waren sie so weit, dass sie ihre Forderung vortragen konnten. Sie klang ausgesprochen clever. ehe Gott das Recht zugestanden würde, sich als ihr Richter aufzuspielen, so hieß es, solle er zunächst durchmachen, was sie durchgemacht hätten. Er solle dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, und zwar als Mensch. Er soll als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt soll angezweifelt werden. Sein Lebenswerk soll so schwierig sein, dass sogar seine eigene Familie ihn für verrückt erklärt, wenn er es ausführen versucht. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden. Es sollen falsche Beschuldigungen gegen ihn vorgebracht werden. Er soll von voreingenommenen Geschworenen vernommen und von einem feigen Richter für schuldig erklärt werden. Auch Folter soll ihm nicht erspart bleiben. Zu guter Letzt soll er sehen, wie furchtbar es ist, völlig allein und verlassen zu sein. Und dann soll er sterben. Und zwar so, dass es keinerlei Zweifel an seinem Tod geben kann. Es soll eine große Menge von Zeugen geben, die seinen Tod bestätigen. Jedes Mal, wenn ein Anführer seinen Teil des Richterspruchs verkündete, war ein zustimmendes Gemurmel aus der Menge zu hören. Doch als der Letzte gesprochen hatte, senkte sich plötzlich ein langes Schweigen hernieder. Keiner sprach mehr ein Wort. Niemand wagte sich zu rühren. Denn allen war plötzlich klar geworden, dass Gott seine Strafe längst verbüßt hatte. Das Wissen um Jesu Leiden nimmt, wie Jürgen Moltmann es ausdrückte, das Leiden aus dem Leid. Wir sind mit unserem Schmerz nicht allein. Wenn wir leiden, leidet Gott mit uns. Der dritte Trost im Leiden. Es wartet eine Ewigkeit ohne Leiden auf mich. Manchmal bekommt man ja schon hier auf der Erde Entschädigung für das Leid, das man durchmacht. Hiob ist ein Beispiel. Zuerst wird ihm alles genommen, Besitz, Kinder und so weiter. Dann bekommt er die doppelte Anzahl wieder. Aber das ist nicht immer so. Dafür wird aber jedem gläubigen Christen etwas noch weitaus Größeres verheißen, die Hoffnung des Himmels. Paulus schreibt an die Römer, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, Vers 18. Und im 2. Korintherbrief heißt es, denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. 2. Korinther 4, Vers 17. Gavin Reid, der Bischof von Maidstone, berichtet von einem jungen Mann aus seiner Gemeinde, der als einjähriges Kind die Treppe hinuntergefallen war und dabei seinen Rücken so schwer verletzt hatte, dass er seitdem die meiste Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Im Gespräch mit ihm äußerte der Junge, Gott sei fair. Wie alt bist du? Erkundigte sich Gavin. 17, lautete die Antwort. Wie viele Jahre hast du im Krankenhaus zugebracht? 13 Jahre, erwiderte der Junge. Und du meinst, das sei fair? Ganz bestimmt, antwortete der Gefragte. Gott hat schließlich eine ganze Ewigkeit, um mich dafür zu entschädigen. In der Tat, Gott hat eine ganze Ewigkeit, um uns für Dinge zu entschädigen. Das Neue Testament ist voll von Verheißungen über den Himmel und wie wunderbar es dort sein wird. Da wird es keine Tränen und kein Leid mehr geben, kein Schmerz und kein Wehklagen. Martin Luther hat einmal gesagt, ich würde nicht einen Augenblick des Himmels eintauschen gegen alle Freuden und Reichtümer dieser Welt, auch wenn sie Tausende und Abertausende von Jahren andauerten. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dieser Vers bedeutet eine echte Glaubensprobe für jeden von uns. Hier ist unser Glaube auf dem Prüfstand. Als ich diese Predigt vorbereitete, wurde mir wieder ganz aufs Neue klar, wie oft rebelliere ich doch gegen Gottes Wege, statt ihm zu vertrauen und mich ganz auf ihn zu verlassen. Er weiß doch, was gut für mich ist. Er hat den Überblick und vor allem, er liebt mich. Und er kann mitleiden. Nichts, was ich erleide, hätte er nicht längst durchlitten. Schließlich hält er eine wunderbare Ewigkeit für mich bereit. Eine endlose Zeit ohne Leiden. Amen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du die Welt überwunden hast. Du hast alles Leid überwunden. Du selbst bist die Antwort auf unser Leiden, wie es auch aussehen mag. Herr, wir bitten dich, hilf uns, stärke unseren Glauben. Hilf uns, dass wir das im Glauben festhalten, dass du die Antwort bist auf alles Leid, dass du es überwunden hast, dass du mit hindurchgehst, dass du uns hindurchbringst und uns an dein wunderbares Ziel bringst. Herr Jesus, ich bitte nun für alle, die jetzt in dieser Zeit leiden, weil sie krank sind, weil sie Angst haben, weil sie Angst haben vor der Krankheit, weil sie Angst haben vor der Zukunft, weil sie Arbeitslosigkeit befürchten müssen, weil sie einsam sind, weil sie nicht wissen, wie sie die Zeit verbringen sollen, weil die Ungewissheit sie quält. Herr Jesus, sei du bei ihnen, sprich zu allen Leidenden deine Worte des Trostes, sei ihnen besonders nahe, stärke ihren Glauben und gib uns deine Freude ins Herz. Die Freude an dir, die uns durch alles hindurchträgt. Wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.